ESP Guitars präsentiert Dear of the Dark.
Wie geil ist es, dass bei Karstadt ein Riesenposter von Helmet hing?
Das waren Zeiten, wa?
Alter, das war also wirklich, da werde ich direkt zum Boomer, Alter. Ausgelassene Stimmung hier heute Morgen.
Die gute Laune am Sonntagmorgen sprudelt wieder über. Ich bin einfach froh, wieder zu Hause zu sein, Simon. That's it.
Das ist auf der einen Seite nachvollziehbar, auf der anderen Seite höchstgradig grotesk, um es mal so zu sagen.
Da kommen wir gleich zu. Ja. Na, ich bin aber, mit zu Hause meine ich natürlich wieder endlich. Ich war 7 Wochen in Deutschland und in Holland, aber da nur einen Tag. Und ich bin einfach in erster Linie froh, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen, in meiner eigenen Küche zu kochen oder überhaupt kochen zu können, Badezimmer und so, wirst du nachvollziehen können.
Wirst du.
Es ist nicht so schön, wirst du, ist nicht so schön wie zu Hause.
Ja, das kann ich nachvollziehen, ja.
Dementsprechend bin ich natürlich so ein bisschen auf Wolke 7, endlich wieder zu Hause, aber das weicht natürlich, kennst du auch, wenn man irgendwie ganz lange zu Hause weg war und man kommt dann wieder nach Hause, dann ist man völlig euphorisch. Schon ein paar Schimanskis durchgesuchtet, so richtig nichts tun, geil, und dann kommt das tiefe Loch,
ja,
wo man dann reinfällt und nicht weiß, was mit sich anzufangen ist. Aber da bin ich noch nicht, ich werde dann berichten, wenn ich im Loch sitze.
Ja, ich freue mich drauf. Freue mich sehr, wenn du
ich auch.
Endlich,
so sehr.
Endlich wieder im Loch. Lange wird es wahrscheinlich
Lochgespräche.
Nicht, ja, genau. Lange wird es wahrscheinlich nicht dauern, wenn du, sobald du die ersten, wie soll ich sagen, Anzeichen aus der Außenwelt mitbekommst, sollte das Loch nicht lange auf sich warten.
Habe ich schon.
Ah,
natürlich.
Schade.
Es ist eine interessante Zeit wieder. So, ich glaube, es geht aber allen Menschen so, man muss gerade wieder so sehr, sehr haushalten, mit wie vielen Nachrichten man gucken kann.
Ja.
Wie viel man. Ich bin aber ähnlich wie du, ich kann die Finger da nicht so richtig von lassen. Und wenn man mal sagt, so reicht's für heute, dann ein paar Stunden später gucke ich mir wieder irgendwelche Sachen an. Ich werde so ein bisschen besser da drin, aber insgesamt ist es natürlich eine total ätzende Zeit, um auf lebendig zu sein.
Ja, kann man wohl sagen, ja.
Dementsprechend, ja, aber Simon, also ich meine, können wir ja eigentlich auch gleich mal jetzt so hier, wie sag mal, mit den großen Tatsachen hier ins Haus reinpoltern, ne? Da eigentlich möchte ich dich zu diesem Podcast heute begrüßen, mein neuer amerikanischer Freund Simon Havemann. Komm und erzähl, was passiert? Und der switcht direkt der amerikanische Akzent in den holländischen Akzent.
Ja, sehr gut, ja. Ja, ich bin jetzt dual citizen.
Ganz genau, der Simon ist auch Amerikaner. Der konnte sich einfach nicht, er konnte sich nicht mehr wehren. Einfach die Verlockung war zu groß. Es wird so geil hier mittlerweile. Immer geiler, sagt er, muss jetzt auch ins Team.
Auf jeden Fall.
Team Amerika.
Ja. Ich bin ich bin zurückgekommen aus Deutschland letztes Jahr, Tage vor der Wahl. Und als sie vorbei war, habe ich natürlich große patriotische Gefühle verspürt. Und mich dann schnell sicherheitshalber noch für die duale Citizenship angemeldet. Und wenn man so sieht, was teilweise mit deutschen Touristen bei der Ein- und Ausreise oder auch Green Card Holdern passiert, wahrscheinlich nicht der schlechteste Move meines Lebens gewesen. Wie ist es eigentlich mit ich bin ja noch nicht mit amerikanischem Pass eingereist. Wie unterscheidet sich die Einreiseprozedur, wenn man an diesen Immigration durchgeht, eigentlich von dem mit Green Card oder als Tourist?
Ich habe ja sogar Global Entry. Ich gehe so tatsächlich aus dem Flugzeug raus, da machen sie nur ein Foto von deinem Gesicht und du kannst dein Gepäck abholen. So, weißt du, das ist nochmal Next Level. Aber der Unterschied in der Freundlichkeit der Leute habe ich gar keinen festgestellt oder so, überhaupt keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist halt, dass es mir mehr Selbstbewusstsein gibt. Das ist halt einfach, okay, ja, du zeigst deinen Ausweis davor. Als ich noch eine Green Card hatte, war das immer so, ja, wo warst du? Ja, ich war 6 Wochen in Europa oder so. Warum warst du da? Und erklärst du die ganze Geschichte, wenn ich jetzt mit dem amerikanischen Pass komme und es ist auch genauso passiert. So, hey, wo warst du? Ja, in Deutschland 6 Wochen. Was hast du da gemacht? None of your business. Es ist halt einfach so, ich bin Amerikaner. So, ich habe hier meinen Reisestempel. So, ich habe denen das jetzt nicht so ins Gesicht gesagt, aber die Fragen werden deutlich weniger. Und im Zweifel hast du auch ein anderes Recht, die einfach zu negieren und einfach zu sagen, so, ja, Alter, ich war in Europa, was soll ich dir jetzt erklären? So. Also es ist schon für mich persönlich ein anderes Gefühl von Selbstbewusstsein. Und nochmal, den amerikanischen Pass habe weder ich noch du, weil das unser Lebenstraum war, Amerikaner zu werden, sondern es ist halt einfach nur Mittel zum Zweck, damit man sich hoffentlich, wenn sich die Lage hier noch weiter frei dreht, weiterhin frei bewegen kann.
Ja, das ist so wahr. Der Typ, der bei mir die Zeremonie geleitet hat, war Österreicher.
Der MC quasi.
Der sogar. MC war Österreicher, ja.
Bei mir war der MC aus Japan.
Ah ja, schau mal einer
an. Eine MC in sogar. Und ich muss sagen, dass meine Zeremonie eigentlich sogar ganz funny war. Ich hatte das schon mal erzählt. Meine ganzen Kumpels aus der Stammkneipe sind alle gekommen so. Und Basi war hier, das war natürlich echt großartig. Und da hat die Richterin, der MC quasi dann halt auch noch so vor allen Leuten dann auch gesagt, so Alter, hier geil, schön, dass so viel Zuschauer gekommen sind, und hat sie so auf meine Ecke gezeigt, wo halt der Pöbel saß. Es war auf jeden Fall sehr, sehr freundlich. Ich muss auch sagen, dass mir der Tag als solches ganz gut gefallen hat, weil es war irgendwie spannend, aufregend, und danach ging es zurück in die Kneipe.
Hat es lange gedauert bei dir?
Ja, also wir hatten uns ja im Vorfeld schon mal drüber ein bisschen unterhalten. Also ich musste mir schon so richtig nutzlose Filme vorher angucken, so Propagandascheiße, so wie die ganzen, wie heißt dieses so und so Island, Staten Island, hätte ich fast gesagt, da in New York, wo früher...
Liberty Island.
Also, ja, wo die Leute mit ihren Schiffen im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert angekommen sind und so.
Ist aber so mit Musik also, unterlegt, oder? Einfach so Dudelmusik mit so ein paar Bildern?
Nee, aber auch so richtig so narrated, so, weißt du? Also der eine Film ging schon alleine eine Stunde so, und den mussten wir uns halt reinziehen. Das war halt so wirklich wie so eine Atmosphäre wie bei Geschichte früher, so, hey, heute Film gucken und alle rauchen Bong, ja, und essen Pausenbrot, so, weißt du?
Okay, also
aber du musst halt da durch.
Bei mir war das viel, viel kürzer alles, muss ich sagen. Das Einzige, was mir so ein bisschen... Der Start war so ein bisschen schwierig, weil mein Termin war 8.30 Uhr, ich laufe um 8.20 Uhr hoch ins Wartezimmer, und die Gruppe geht schon runter und war nur noch so, ich höre nur noch Ceremony irgendwie und denke so, Alter, hä, bin ich das jetzt so? Und dann bin ich einfach mit runtergegangen und habe dann gefragt, ob ich in der richtigen Schlange stehe, und so, ja. Also wäre ich pünktlich um 8.30 Uhr da gewesen, hätte ich meine Oath Ceremony verpasst. Auch schön. Aber,
ganz geil.
Aber ansonsten, nee, die Propagandafilme waren kurz. Es kam einmal so ein Film, ja, mit so Musik und ein paar Bildern, wo America the Beautiful drüber getrellert wurde. Dann natürlich auch so ein paar, also diese Filme, die du beschreibst, die waren bei mir so 3 Minuten lang. Und da ist natürlich dann so ein bisschen patriotisch.
Haben wir ein anderes Programm.
Ja, dann so ein bisschen patriotisches Gedusel halt so, ne? Was natürlich in der gegenwärtigen, auch über die Rechte, die man als Amerikaner hat und so, da muss man natürlich sich jetzt mittlerweile bemühen, nicht die Augen zu verdrehen.
Pflichten,
ja. Genau, Pflichten und aber ey.
Den Dienst an der Waffe zum Beispiel.
Ganz wichtig, ja. Darauf kann ich kann es nicht erwarten. Bei mir hat das alles summa summarum vielleicht eine Stunde gedauert. Ich bin nach einer Stunde aus dem Gebäude, also ins Gebäude rein, aus dem Gebäude raus, eine Stunde, Stunde 15 oder so.
Bei mir hat es länger gedauert. Aber das Witzige ist, es war nicht so wahnsinnig so pathetisch patriotisch, sondern es war echt eher so gefühlt so Infomaterial. Also es war wirklich eher wie so ein PBS Dokumentationsnachmittag irgendwie. Es war jetzt nicht so mega überzogen, pathetisch, patriotisch, was mir natürlich auch gut gefiel. Biden hat dann noch eine Rede, natürlich eine vorher aufgenommene, der wurde dann auf so eine große Leinwand gezeigt, so ein Film, wo er uns begrüßt und sich bedankt, dass wir uns für Amerika entschieden hätten und dass wir jetzt Amerikaner sein wollen, und er freut sich total, dass wir jetzt an Bord sind. Ich habe gehört, der Kelch ging an dir vorbei.
Donald Trump freut sich eh nicht, dass irgendjemand jetzt Teil von Amerika ist, deswegen gab es von dem auch kein Video bei uns.
Doch, du guter, strammer Deutscher, da freut er sich schon drüber. Doch, Simon, da mach mal keinen Fehler.
Bis er mich genauer kennenlernt.
Er hat ja auch deutsche Wurzeln. Also irgendwie, ihr seid auch ähnliche Typen so. Also ich glaube, dass der sich schon richtig freuen würde. Naja, jetzt ist aber, wie gesagt, der amerikanische Pass erfüllt genau den Zweck, wie ich ihn eben beschrieben habe. Er ist halt einfach in der Tasche und macht das Leben für mich einfacher. Und genau das wird er für dich auch tun. Ich habe gelesen, man kann ihn auch wieder abgeben gegen eine Gebühr von, halte ich fest, $2,500. Aber dann ist die Sache vom Tisch.
Okay.
Habe ich mich vorher informiert, wie ich den wieder loswerde.
Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, gerade bei den... du hast es gerade schon angeschnitten, die Verpflichtung, auch an der Waffe zu stehen, wenn es gesetzlich vorausgesetzt werden sollte. Ja, da würde ich auf jeden Fall den Pass auch schnell wieder abtreten.
Ich weiß nicht, ob dann die Gesetze nicht vielleicht so sind, dass man nicht einfach sagen kann, hey, wisst ihr was, hier ist meine $2,500, ich möchte nicht mehr Amerikaner sein. Die gute Nachricht ist, Simon, wir sind alt. Wir sind sehr, sehr alt. Bei dir steht jetzt auch seit Februar eine 4 davor, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Das ist richtig, ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal von mir und allen Gear of the Dark Zuhörerinnen und Zuhörern. Hier, Simon hatte Geburtstag, ich übrigens auch am 10. März. Du am 24.2.?
Das ist korrekt, ja.
Richtig.
Ja.
Geil, guck mal, wie ich das drauf habe. Mein Geschenk ist noch im Laden, ist aber fast unterwegs.
Ich hoffe, es ist nicht der Aal, der auch riecht, Alter.
Nee, der Aal, der auch riecht, Alter, der ist hier, Alter. Ich habe wieder so schöne Aalgeschenke gekriegt, ey. Beste Geschenke. Danke an alle, die mich reichlich beschenkt haben.
Mein Lieblingsaal ist immer noch der hier, der Uraal. Ja, dieser
Digga, den habe ich jetzt zweimal,
Alter,
halt dich fest.
Ich brauche eigentlich auch noch einen zweiten, damit ich ihn in mein Büro,
den dicken Oschi.
Ja, den habe ich auch, ja.
Der fühlt sich auch richtig gut an.
Ja, ich finde den hier, ich finde den dünnen, den langen dünnen geiler.
Aber, pass mal auf, halt dich fest, ahn mal den, Alter.
Ja, den hast du mir auch schon mal gezeigt, ja.
Nee, den habe ich jetzt gerade erst mitgebracht. Ach, oder habe ich den dir vielleicht schon zu Hause beim letzten Podcast gezeigt?
Das kann sein, dass du mir den...
Der wurde uns angeblich, wie heißt der, Until Darkness Takes Us, der spendet immer mal, Grüße gehen raus, ein geiler Karpfen oder was auch immer das ist. Geiler Fisch auf jeden Fall, der hat hier schon an der Ehrentribüne vor dem Peter-Maffei-Schal Platz gefunden.
Verstehe,
Simon,
ja.
Wie geht's dir denn sonst so?
Ja, ich habe sturmfrei, Sandy...
Geil, deswegen auch der Partyhut,
genau.
Und die Sektflaschen.
Sandy hat sich mit ihrer Schwester in Las Vegas getroffen, um mal so richtig abzustürzen. Nee, Sandy hatte ihren Job verloren und glücklicherweise einen neuen gefunden. Und bevor sie jetzt anfängt zu arbeiten, wollte sie sich nochmal so ein bisschen feierlich mit ihrer Schwester treffen. Und ich habe bis Mittwoch sturmfrei. Und ansonsten war ich gestern Abend auf einer Show von einer Band namens Great Falls, von der ich sehr, sehr großer Fan bin. Und die kommen nach Europa. Und ich mache jetzt einfach Werbung für die Band, auch wenn ich gar nichts davon habe.
Ist doch egal, darum geht's ja, deswegen sind wir hier.
Great Falls sind auf jeden Fall wirklich eine Mega-Band und live unfassbar. Ich habe die jetzt, glaube ich, bestimmt dreimal mit dem gleichen Set gesehen und bin jedes Mal trotzdem komplett umgeblasen irgendwie. Von daher, ja, die kommen nach Europa und mit Sicherheit auch nach Deutschland bitte unbedingt anschauen und sich komplett leveln lassen.
Sehr gespannt. Kannst du kurz die Mucke beschreiben? Was ist das für Mucke?
Eigentlich gar nicht so unpassend zu dem, worüber wir heute sprechen. Wir sprechen ja heute über Helmet.
Ganz genau.
Eine Kultklopperfolge machen wir über Helmet. Aber ich sag mal so, das Fundament... Der vom Sound von Great Falls hat auf jeden Fall auch so sperrige Noise-Rock-Elemente, aber auch Post-Hardcore, damit meine ich jetzt, was man da darunter und in den frühen 2000ern vielleicht verstanden, also chaotisch, sehr ungestüm, so ein bisschen sludgy auch, also sehr heavy, langsame Parts und krachig, mega intensive Stimme, also der Typ klingt eigentlich, als wenn er die ganze Zeit ein Messer in die Rippen gestochen bekommt.
Das ist schön.
Das ist immer das Schönste, ja. Und ja, einfach höllenintensiv, mega heavy und sehr, sehr, sehr ehrliche Mucke. Trio und klingt trotzdem wie, ja, eine sechsköpfige Band.
Geil. Ich bin sehr gespannt. Great Falls wird jetzt mal direkt aufgeschrieben, gleich abgescheckt. Ja, ansonsten, ja, ich habe schon gesagt, ich bin wieder zu Hause. Du bist auch zu Hause. Du hast das ja eben schon angeteasert. Wir wollen heute sprechen über eine Band, die wir gar nicht so... Also ich habe immer das Gefühl, die Band, über die haben wir gar nicht so wahnsinnig viel gesprochen hier in unserem Podcast. Aber jetzt, wo ich mich wieder tagelang mit dieser Band beschäftigt habe, fällt mir halt doch tatsächlich wieder auf, wie wichtig diese Band insgesamt eigentlich ist, die Legacy ist. Wir sprechen heute über Helmet. Aber bevor wir über Helmet sprechen, Simon, haben wir natürlich wie immer die Theke sperrangelweit offen und es sind ein paar PayPal-Spenden reingekommen und die Leute sollen natürlich nicht zu kurz kommen, denn sie können auch in Zukunft noch weiter spenden unter
paypal.me/gearofthedark, das ist paypal.me/gearofthedark.
Da habe ich ihn auf den kalten Fuß erwischt, egal, also ja. Hau in die Tassen, Simon.
Ja, wir haben heute einige PayPal-Spenden.
Umso besser!
Ja. Das können wir uns bald absetzen nach Kuba oder so.
Ja, richtig geil, endlich der kubanische Traum.
Ja. Also, Jens Krause.
Du in der Speedo, Alter, das ist ja so, may I live to tell, das wäre das Allerschönste.
Ja.
Wir beide in der Speedo und dann so am Strand, wie wir uns denn mit so Selbstbräuner einreiben, das würde mir gut gefallen.
Ja, und kubanische Zigarren wirst du bestimmt gerne rauchen wollen.
Tatsächlich, rauche ich natürlich, ich bin ja Zigarrenfreund.
So sieht's aus. So, Jens Krause, ein sehr kubanischer Name auf jeden Fall.
Der alte Jens.
Amtliches Manta-Album macht enorm Spaß und live zündeten die neuen Songs auch schon ordentlich auf dem Berlin-Gig. Wünsche mir aber live mehr von den freshen Dance-Moves aus Cosmic Abortion. Hanno.
Ja, Jens Krause, Grüße gehen zurück, besten Dank. Dance Moves. Das Wichtige an Dance Moves ist, alle Leute müssen wissen, dass du könntest, wenn du wolltest. Und du darfst sie immer nur anteasern, weil sonst, keine Ahnung, wird es auch irgendwie ungerecht. Wenn alle so geil tanzen könnten wie ich, wäre die Welt auch, würde sie aus den Fugen geraten. Also danke fürs Lob.
Ja, der nächste Spender heißt Melchior Quid. Interessant.
Oha.
Das ist ein sehr...
Also ein richtig schönes Dungeon-Sins-Projekt.
Auf jeden Fall. Da braucht man gar keinen Künstlernamen eigentlich, ne?
Ja, auf keinen. Ja,
gefällt mir gut. Hallo zusammen. Ich habe euren Podcast erst neu entdeckt und hau mir gerade eine Folge nach der anderen rein. Vielen Dank für eure Arbeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal muss ich wissen, wie ein Gitarrenton entstanden ist. Ich muss es wissen und da mir das Internet keine Antwort gibt, die Frage, wie hast du, Hanno, den Sound bei Halsgericht circa nach einer Minute hinbekommen? Etwas vom Geilsten, was ich so gehört habe die letzten Jahre. So fies und direkt ins Gesicht. Absolut perfekt. Ganze neue Platte ist top. Songs und Klangbild. Cheers, Mel Chiorquit.
Ich glaube, er spricht auf das Gitarrenlick an, was so ein bisschen das Trademark ist von dem Song, vor dem doch sehr ausladenden Intro. Bevor die erste Strophe losballert, denke ich mal, wenn so die Timestamps in meinem Kopf korrekt sind. Ich habe das schon mal so ein bisschen, glaube ich, diesmal bei der neuen Post-Apocalyptic Depression-Platte haben wir alles komplett anders gemacht, indem wir halt einfach nicht mal Gear mit ins Studio genommen haben und nur das gespielt, was wir da gefunden haben. Und ich nehme mal an, das, was man da hört, ist eine Mischung aus einem 65er Blackface Deluxe Reverb mit einer Ratte davor. Mit einer Original 80er Ratte. Und auf der anderen Seite ist eine 1x12er selbstgebaute Gitarrenbox mit einem Original 76er OR 120 Orange Amp mit einem DS2 Turbo Distortion davor. Das ist der Sound, den du kriegst.
Da hat er ja doch Gear mitgenommen ins Studio, seine 1x12er Box.
Die 1x12er Box, es kann sein, dass die da sogar noch rumstand irgendwie, weil wir da vorher so Overdubs mal gemacht hatten für eine andere Nummer. Aber ja, und man muss fairerweise sagen, den DS2 habe ich auch mitgenommen, die Ratte war da.
Mhm. Geil, okay. Philipp Böhmer, moin ihr Geilen. Hanno, eigentlich wollte ich dich mit dem Aal in Hamburg bewerfen. Ich weiß, dass du das schön gefunden hättest.
Also, ja, dafür bin ich bekannt.
Also fühl dich damit rechts und links damit durchs Gesicht geklatscht. Simon, du bist ein stabiler Typ, bleib so wie du bist, ich grüße dich.
Geil.
Ja, nice, danke Philipp.
Danke Philipp.
Felix Gesekus, auch Dungeon Sins.
Geseskus.
Wir sind wieder in der Grundschule. Da geht dir das Messer in der Tasche auf, Alter. So.
Messer raus, Geseskus.
Wer kennt es nicht, den Klassiker. Ja. So, hey ja. Simon und Hanno. Danke für die großartige Unterhaltung in den letzten 4 Jahren. Wahnsinn, wie die Zeit rennt, ey. Grüße gehen raus an meinen Konzertbuddy Oscar. Wir waren auf dem Manta-Konzert in Berlin und konnten euch endlich mal live sehen. Die Show war der Shit. 2 Fragen hätte ich dazu an Hanno, nicht an mich. Oha. Was war da mit deiner Gitarre los? Konntest du sie reparieren? Und hat es unser Bautzner Hut in deine oder Erichs Kleiderstube geschafft? Naja, gönnt euch von den 666 Cent ein paar Faxe oder welche flüssigen Stimmungsaufheller ihr so findet. Gut Schluck und Küsse auf die Nüsse aus Rostock, Felix.
Felix, Grüße und Küsse auf die Nüsse nach Rostock zurück. Also, wir fangen von hinten an. Der Bautzner Hut hat es tatsächlich in meine Sammlung geschafft und habe ich auch auf dem Rest der Tour oft so während des Soundchecks und so aufgehabt. Den habe ich jetzt hier. Ich würde ihn gerne aufsetzen, um ihn Simon zu zeigen. Liegt aber gerade im Schlafzimmer. Hat es geschafft. Geiler Hut, bedanke ich mich für. Was war mit der Gitarre los? Ja, wird jeder Gitaristin kennen, die Buchse, wo das Klinkenkabel reinkommt, war halt einfach, da war die Mutter ab und dann wackelte, dann hatte man immer so Dropouts und nice. Dementsprechend konnte ich das dann mit ein bisschen Gaffertape lösen. So, ich habe ja auch so eine Klinke drin von so einem Sennheiser-Sendesystem und immer wenn ich mich geil bewegt habe, und wir haben ja schon vorher gehört, meine Dance-Moves sind außergewöhnlich fett, gab es so kurze Dropouts beim ersten, zweiten Song und das, dann habe ich dann erstmal festgestellt, okay, woran liegt's? Es war tatsächlich die Klinkenbuchse. Habe ich dann natürlich als Tech, der ich bin, Ersatzmaterial immer am Mann, immer dabei und konnte am nächsten Tourtag in Hamburg eben eine komplett neue Klinkenbuchse einlöten und seitdem stimmt auch wieder alles. Aber danke der Nachfrage.
Ja, gelötet wird viel auf Tour. Tobias Späth. Während der Manta-Show in München mal Biergeld überwiesen. Liebe Grüße aus Regensburg an die Exilkartoffeln. So kam was gern.
Also so haben wir es gern. Verschwendet das nicht an Manta Merch, sondern immer direkt in den Podcast, damit Simon auch was davon hat. Das ist nur fair.
Okay.
Dankeschön, auf jeden Fall. Ja, die München-Show, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Das war ja auch so ein Ding, Alter. Ne? Die Veranstalter da auch geil. Um Punkt 11 latscht da so ein Typ auf die Bühne, sagt so, ihr seid jetzt fertig. Also so mitten in unserem Set. Also wir waren noch so eigentlich hatten wir noch so einen Song dabei gehabt. So. Und dann so, ja, ihr seid durch. Ihr wolltet die neue Gitarre nehmen. Und Gabbo, unser Backliner, sagt so, macht so Halsgeste, so von wegen ist vorbei. Ja, um 23 Uhr ist hier immer vorbei. Also ließen sich auch nicht reden, war nichts zu machen. War einfach dann Schicht. Also Entschuldigung dafür nochmal, das wussten wir in der Form nicht. Es wurde uns nicht kommuniziert, dass der Curfew so strikt ist. Also München, wir schulden euch noch einen extra Song, spielen wir nächstes Mal zweimal.
Maximilian Hensel, weiter geht's übrigens mit Manta Live-Berichten. Freitag war so schön.
Jetzt.
Location hübsch, viele Leute, gute Quellertag und danach das ersehnte Gewummer und Gekeife aus der PA. Alle wackeln mit den Hüften, mit grimmigen Grimassen werden unsichtbare Orangen zerquetscht, Aale werden geschleudert, selbst Schwiegermutter ist in Partylaune. Kein Witz. Aber Kill Destroy Fuck Shit Up diesmal nur bis 11. Ah, hier kommen wir direkt dazu. Siehst du, bis 11. Wir wissen alle, welches Image München hat, aber so habe ich das lange noch nicht gesehen. Nach den Lobhymnen auf München 10 Minuten zuvor gleich richtig guter Dämpfer. Müsste halt bald wiederkommen und wenigstens die Zugabe noch spielen und wenn es nur das ist. Neue Songs ballern live, passen gut rein und bitte bald Gear Talk zum neuen Rig. Bussi euch, Max.
Das machen wir tatsächlich mal. Giertag zum neuen Rig. Wir schulden euch eine neue Folge. Es hat was mit digital zu tun. Wir haben ja mal eine Folge gemacht, die hieß der, wie war das?
Der digitale Flirt.
Genau. Ganz genau. Und davon gibt es einen zweiten Teil mit heißen Updates. Aber dazu kommen wir dann später in einer der nächsten Folgen. Bleibt bereit für geilen Giertalk.
Christian Ebert, Aal der Schwede. Erstmal eine milde Gabe, um die Slipper geschmeidig zu halten. Kann Hanno bitte mal ein bisschen was über diese geilen Treter raushauen? Bin seit der Inszenierung im Manta-Video Schock verliebt. Über die neue Platte zu reden, bedeutet für mich, über die Slipper zu reden. Die sehen aus, wie das Album klingt. Bärnackelfight zwischen Losbude und Autoscooter, Import, Export in die Fresse, Druckbetankung, Rückhand mit Siegelring. Danke für dieses Album, danke auch für diesen Podcast. Hoffe auf ein paar Shows im Osten demnächst.
Warum hat er nicht den Pressetext geschrieben? Wie heißt der Kollege?
Christian Ebert, könnt ihr nächstes Mal anheuern, ey.
Christian Ebert, Alter. Ja, Christian Ebert, ich küsse dein Herz, mein lieber Freund. Das ist das Schönste. Also, eines der schönsten Komplimente, die ich je für eine meiner musikalischen Arbeiten bekommen habe, werde ich auch an Irin weiterleiten. Einfach geil. Besser hätte man es nicht zusammenfassen können. Die weißen Slipper habe ich von meinem Vater gekriegt, als Geschenk. Ich glaube, mit 18 oder so war ich damals. Mhm. Und ich war, also das kann man ja sagen, ich war riesiger, als Teenager, riesiger Glucifer-Fan. Und die haben eine Platte, die heißt Riding the Tiger. Und da waren so wunderbare Bowling-mäßige Pimp-Drug-Pusher weiße Sneaker drauf. Nicht Sneaker, sondern Slipper vorne auf dem Cover. Geile Platte auch. Und die wollte ich auch immer haben. Und das habe ich meinem Vater erzählt. Und der hatte mir die dann irgendwo aufgetrieben aus echtem Straußenleder. Seitdem trage ich sie halt zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel Shows in München. Oder im Osten demnächst.
Ey, wenn ich schon höre, aus echtem Straußenleder, das ist auch so eine richtige Zuhälter-Deklaration, die du hier gerade gemacht hast.
Ja, gut, ich mecker nicht über deinen Beruf, bitte beschwer dich nicht über meinen. So, also das sind richtig geile Dinge und so. Mein Vater hatte ein richtig geiles Schuhgame eine Zeit lang und er hat mir dann auch zum Abi richtig geile Schlangenleder-Cowboy-Stiefel geschenkt, aber leider kein echtes Schlangenleder. Aber dementsprechend ja das Schuhgame von meinem Vater immer ganz weit vorne und der ist auch verantwortlich für diese ultra geilen Galoschen.
So, Tim Bruge, was? Bruge? Brugememann wird eventuell was falsch.
Vielleicht Brugemann?
Ja, hier wird irgendwas falsch schiefgegangen sein beim Kopieren.
Hauptsache Tim, Alter.
Genau. Ahoi, ihr senfgeilen Aalbezwinger. Danke für die grandiose Manta-Show in München und euren Podcast, der mir schon so lange den Arbeitsweg versüßt. Den letzten Song holen wir uns beim nächsten Mal wieder oder etablieren den Manta Martinet in der Therme Erding samt Stereo-Watschen für alle Curfew-Junkies. Gönnt euch was und macht weiter so, ihr Bagalauten.
Bagaluten.
Bagaluten, naja, ich sehe es gerade. Hier ist mein Autokorrekt hat so eine dicke rote Linie drunter gepackt. Da kann ich die Buchstaben nicht richtig lesen. Ist geil. Anyway.
Verstehe. Danke. Danke für das Lob. Grüße gehen zurück.
Martin Gründer, hier die obligatorischen 666, um euch ordentlich den Aal reinzuzwingen, reinzuwringen. Hab mir auf Hannos Rat die...
Den Aal reinzuzwingen,
auch gut,
das klingt auch richtig schön. Ich werde dir den Aal reinzwingen.
Hab mir auf Hannos Rat die ESP LTD EC01 FT gegönnt. Geiles Brett. Welchen Amp um die 20 Watt würdet ihr für zu Hause bzw. den Proberaum empfehlen? Oder habe ich gleich was für dich? Am liebsten mit so wenig Knöpfen wie möglich. Grüße gehen raus an meine bessere Hälfte Alina und unsere Dackeldame Elfi. 20 Watt Amp, Hanno.
Ja, du sagtest ja, da hast du was für ihn. Hau du mal in die Tasten.
Genau, ich schwöre auf den Rev D20, ein extrem perfekter Pedal-Plattform-Amp, 20 Watt Röhren-Amp, der eine interne Loadbox hat, und du kannst Speaker-Simulationen auf den Amp packen und damit also auch einfach per XLR-Kabel in dein Interface gehen und richtig geil Röhren-Amp-Sounds direkt in deinen Computer einspielen. Und ansonsten frisst dieser Amp so dankbar jedes Distortion-Pedal und lässt es verdammt gut klingen, dass ich ihn nur höchstens empfehlen kann. Einziger Haken, aber das scheint nicht dein Problem zu sein, ist, dass der Amp nicht wahnsinnig laut wird. Der kommt ziemlich schnell aus der Puste. Es gibt jetzt auch einen Rev D40, den ich mir holen will. Der hat, wie der Name sagt, 40 Watt und zwei 6L6 Endstufenröhren. Der sollte dann hoffentlich laut genug sein, dass ich den eventuell auch tatsächlich live benutzen werde. Weil das Distortion-Pedal-Game mit diesem Amp einfach unfuckwithable ist.
Kommt so ein bisschen darauf an, welche Mucke du machen willst. Also 20 Watt denke ich natürlich immer gleich an geilen Deluxe-Reverb von Fender, einer meiner absoluten Lieblings-Amps. Aber wenn du ein bisschen mehr was brauchst, wo man auch so Pedals, was ich auch immer empfehle, ist ein Ibanez TSA 15. Das ist quasi, ich glaube, gibt's gebraucht für 250 Euro oder so.
Ja, die sind geil, die Amps.
Das ist so, kannst du an eine Box anschließen, die sind auch echt laut, kann man zwischen 5 und 15 Watt hin und her switchen, Vollröhre mit einem eingebauten Tube Screamer drin, den man dazu schalten kann, aber den schätze ich extrem. Und den kannst du, guck mal Simon, ich gucke gerade hier, Used Guitar Center, 229 Tacken, so einen brauchst du auch, einfach nur um den zu haben. Mhm. Die sehen halt auch geil aus in so weißem Tolex und so. Da kann man extrem viel mit so Tube-Swapping machen, indem man da halt irgendwie andere Vorstufenröhren reinmacht. So, ich finde den ziemlich geil, halt eben auch gerade für so Rockgeschichten. Ich würde damit auch, hab da auch schon mit aufgenommen.
Also wenn man den natürlich für 250 Schleifen bekommt, der Rev hat den Nachteil, ziemlich teuer zu sein. Das Ding kostet...
Kleiner Nachteil.
Ja, das Ding kostet, glaube ich, 1200 Dollar. Aber wie gesagt, du hast halt die interne Loadbox, du hast Impulse-Response-Loader auf dem, also mit eingebaut in den Amp und kannst damit deswegen, wie gesagt, extrem problemlos sehr geil auch aufnehmen in quasi Zimmerlautstärke. Also das ist schon ein geiles Teil. Aber der Tube Screamer Amp habe ich auch mal angespielt und war total geschockt, wie geil der war.
Ja, also entweder hier was für einfache Leute, Butterbrot oder einmal das Schweizer Taschenmesser, kannst du dir also aussuchen.
Ja, Lukas Hoppe. Guten Tag, ihr Kahn-Aal-Arbeiter. Anbei ein Betrag zum Rosten der Großhirnrüstung oder der Reise von GOTD Ziller nach Japan oder einer musikalischen Kollaboration von Nightmare und Manta. An Hanno, danke für die laute Gitarre in Berlin. Hoffentlich hat dir noch jemand auf Tour einen Videorekorder geschenkt und du konntest ordentlich abstampfen. An Simon, danke für den gelegentlichen musikalischen Austausch und den eindrucksvollen Nightmare-Auftritt in Utrecht vor 2 Jahren. Utrecht. Grüße gehen raus an den süßen Erik, seine tollkühne Berliner Crew und an alle, die Kaffee stark und heiß mögen. LG aus Eindhoven, Hardcore will never die.
Geil, aus Eindhoven. Wie heißt der Kollege?
Lukas Hoppe.
Lukas. Ich nehme mal an, Lukas ist der Typ, der mir die richtig geilen Thunderdome VHS geschenkt hat auf Tour. Ja, mega geil. Hab sie noch nicht geguckt, aber kann es nicht erwarten. Hab sie auch hier mit in die USA genommen, muss dann natürlich aber immer feststellen, dass hier ein PAL-System ist, beziehungsweise umgekehrt, wenn ich die hier nicht gucken kann, deswegen muss ich sie jetzt zurück nach Europa nehmen. Aber sie werden bald geguckt, dann wird richtig abgestampft, Thunderdome for life.
Geil. Okay. Werner Focke, Grüße aus dem Bremer Viertel. Da stapfe ich nichts Böses ahnend mit meinem Manta-Zipper in einen bekannten Skaterladen. Da spricht mich Name vergessen an, zeigt auf eben diesen und sagt cool. Und später, Hanno war die Tage auch gerade hier. Das müssen diese Schattenseiten des Ruhms sein, von denen man immer hört. Kannst du nicht mal leben zu Hause in den Laden gehen, ohne dass die ganze GOTD-Welt mitbekommt? Es mitbekommt. Zwinker-Smiley in Klammern.
Tja, so kannst du mal sehen. Meine Augen und Ohren sind überall und du wirst halt auch in dem geliebten Bremer Viertel verfolgt. Ja, da war ich, da habe ich jetzt die letzten 7 Wochen gewohnt, wenn ich nicht unterwegs auf Tour war. Home sweet home, was soll ich sagen? Immer gern. Im Sommer bin ich wieder da. Nächstes Mal einfach Halt sagen und dann Bier trinken.
Erik Rau, Mahlzeit, ihr aalglatten Unterhaltungskünstler. Anbei eine kleine Spende, nicht etwa für Suff, Senf oder Trucker-Bananen, sondern den großen GOTD-Ausflug nach Japan oder wahlweise 4 Wochen auf dem Jakobsweg.
Auch geil.
Ja, alles natürlich peinlich genau dokumentiert für eure treuen Hörer. Anschließend dann die musikalische Kollaboration von Simon und Hanno mit Big in Japan oder großer Bruder von Slatko und Jürgen. Ich, besser. Besser auf jeden Fall. Ihr habt die Wahl. Persönlicher Dank an Hanno für den Abriss in Berlin, auch wenn wohl die Klampfe eine Macke hatte. Mein Herz weitete sich zu einem saftigen Steak. Grüße gehen noch raus nach Eindhoven an den blenden aussehenden Lukas und seinen versnobten Kaffeekonsum. Grüße Erik. Kannst du mal siehst sehen. Du, in Folge die beiden, gehen, nicht ganz.
Ja.
Fast aber.
Ja, Gitarre kaputt, Gitarre. Immer, irgendwas ist immer. Jeder, der da irgendwie regelmäßig tut, der wird das kennen. Manchmal gibt es halt auch irgendwie Probleme, die muss man dann beheben und sich davon nicht aus der Bahn werfen lassen. Dementsprechend, dann wackelt es halt mal so ein bisschen, dann hängt dann schon mal ein Bild schief. So ist halt. Ja. Ne?
Felix Gödigmeier, obligatorische erste Spende. Grüße an Schleudertrauma, mit OI übrigens geschrieben. Trail of Destruction.
Nice.
Trail of Destruction und alle anderen Zecken aus dem Erzgebirge. Lasst euch das Bier schmecken. Stay Rebel, stay Punk, always 161.
Grüße auch von uns an alle Zecken im Erzgebirge und deutschlandweit.
Ja, genau. Letzte Spende, großzügige Spende kommt von Nis Hansen, der einfach nur geschrieben hat, fuck the police.
Sehr gut, lassen wir mal einfach so stehen.
Ja, danke Nis. Gib Gas.
Good old Nis, Alter. Ja, ey, wow. Richtig was los heute am Tresen. Also, wenn ihr auch hier vertreten sein wollt, wenn wir eure euren geistigen Dünnschiss in die Welt hinauslassen sollen, das könnt ihr gerne immer machen. Und zwar nochmal, Simon, unter
paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark.
Jetzt aber zum Thema. Und zwar, also, jetzt haben wir schon dreimal gesagt, wir sprechen heute über Helmet. Witzig, also wir machen eine Kultklopper-Folge. Es ist diesmal nicht so, dass jeder eine Platte in den Ring wirft von zwei unterschiedlichen Bands, sondern wir machen heute, ich glaube, ein Novum, oder? Ja. Wir reden über zwei Platten derselben Band und vergleichen die so ein bisschen, stellen die gegeneinander und erzählen auch gleich, wie wir da überhaupt drauf gekommen sind. Und zwar, ich glaube, es war dieses Jahr auf Vernehmen, oder? Wo du mir, also es, wir sagen erstmal, um welche Platten handelt es sich, Simon? Welche Platte hast du mir von Helmet ans Herz gelegt?
Ich habe dir ans Herz gelegt Strap It On von der Band Helm.
Genau, und meine Antwort war darauf, krass, irgendwie eine Band, die ich immer total auf dem Schirm hatte, aber mich nie so richtig doll mit beschäftigt habe. Ich kenne eigentlich nur die Betty. In meiner Recherche und Vorbereitung gemerkt, das stimmt da eigentlich so gar nicht, aber ich glaube, so wie mir geht es relativ vielen Leuten und haben wir da doch gedacht, sprechen wir direkt mal über die Strap It On und die Betty.
Aber was mir auch noch ich glaube, was wirklich das Gespräch angeleiert hat, ist, dass wir, ich weiß gar nicht, ob es in der Deftones-Folge war oder in der Vorbereitung zur Deftones-Folge, aber irgendwo haben wir über hochgepitchte Snares gesprochen und du hast irgendwie kommentiert, dass du das eigentlich nur bei Helmet geil findest. Und dann,
genau.
Und dann war das irgendwie so, Alter, warte mal, du findest Helmet geil? Ja, du auch, ja, geil. Und dann.
Hey, cool, hol mal raus den Lachs.
Genau, dann haben wir rumgemacht. Dann haben wir das richtig abgehelmt, Alter. Ja. Von daher, ja, also ich habe die Strap It On, die läuft bei mir auch komischerweise gerade seit Monaten wieder auf, also wirklich in Endlosschleife. Die Platte ist im Auto ständig an, ich feiere die einfach hart ab. Und du hast, wie du schon sagst, die Betty ausgewählt.
Eigentlich, genau. Eigentlich, also was heißt ausgewählt? Ich habe dir damals im Auto gesagt, ich kenne eigentlich von Helmet wirklich gut, kenne ich nur die Betty. Mhm. Weil das war so, die kam 94 raus, wenn ich mich nicht täusche. Das war so die Zeit, wo bei mir musikalisch Entdeckungsreise ganz, ganz, ganz viel ging. Ganz viele Platten zu Weihnachten gekriegt, Geburtstag und so weiter und hast du nicht gesehen. Ich glaube, 94 ist auch das Jahr, wo ich die Chaos AD zum Beispiel bekommen habe und so und ganz andere, License to Ill von Beastie Boys. Also ganz wichtige Platten für meine spätere Lebensphase habe ich in diesem Jahr bekommen. Und die Betty war auch immer im Plattenladen wegen dem Cover. Lass uns mal kurz über das Cover sprechen. Das Cover von der Betty ist ja iconic, muss man sagen. Diese Frau, diese mittelalterliche Frau, hätte ich fast gesagt, aber eher so 50s-mäßig sieht das aus, die da in diesem Gras kniet. Und irgendwie hat mich das als Kind überhaupt nicht abgeholt. Ich finde das jetzt eins der besten Cover überhaupt, ja. Aber ich habe da total Kindheitserinnerungen. Unten bei Karstadt in der Musikabteilung war so ein großes Helmet-Poster eben mit dieser Optik, mit diesem Artwork drauf. Und ich dachte, was ist denn das für ein Scheiß? Höre ich mir nicht an. Und das hat sich so jahrelang weitergezogen und deswegen habe ich Helmet auch sehr, sehr spät gehört. Obwohl mir das 1994 garantiert sehr, sehr gut gefallen hätte, diese Melodie, hätte ich fast gesagt, diese Mucke.
Ja, überhaupt fällt mir gerade auf an dem, was du sagst, wie geil ist es, dass bei Karstadt ein Riesenposter von Helmet hing. Das
waren Zeiten.
Alter, das war also wirklich, da werde ich direkt zum Boomer, Alter.
Hatten eine richtig, richtig, richtig gute CD-Abteilung früher bei Karstadt in Bremen unten drin.
In Berlin war das Saturn unten. Da gab es unten im Keller vom Saturn eine CD-Abteilung. Die war extrem gut sortiert und hat mir ohne Scheiß auch tatsächlich ein bisschen geholfen, meinen Musikgeschmack zu shapen, denn da stand echt viel so Relapse-Zeug und auch so Import-Sachen, Alter, wirklich. Ich habe da Sachen Sachen gefunden. Da muss einer gearbeitet haben, der irgendwie genau meinen Musikgeschmack geteilt hat und dann einfach so Einzelstücke importiert hat und die da einfach ins Sortiment gestellt hat. So. Also war wirklich irre teilweise.
Also, wie gesagt, Helmet, ich kannte mich nicht so richtig damit aus. Also außer besagte Betty und natürlich so die anderen, so Unsung und so die anderen Hits, die man halt so kennt, irgendwie von der Meantime und sowas.
Ja.
Dementsprechend muss ich natürlich auch erstmal Danke sagen, denn diese Platte, die wir damals bei dir in L.A. im Auto gehört haben, die Strap It On, Simon, ein riesiges Geschenk. Auch bei mir läuft sie seit sehr langer Zeit hoch und runter. Was eine geile Platte. An der Platte ist alles dran, was ich an Musik liebe. Ausnahmslos. Also wirklich ein totales Geschenk, diese Platte. Und ich glaube, dass viele Leute, die sich mit Helmet auskennen oder Helmet einfach so als so ein, wie sagt man, 90er Jahre Household Name begreifen, haben diese Platte vielleicht gar nicht zur Gänze und zur Genüge auf dem Schirm, und das wollen wir heute ändern.
Ja, das ist wirklich richtig. Ich hab die vor ein paar Monaten auch mal in meinen Instagram-Stories geteilt und habe irgendwie nur so reingeschrieben, beste Helmet-Platte, so irgendwas, ja, irgendein ignorantes Statement gemacht. Und da haben sich dann echt so Leute Wochen später zurückgemeldet und gesagt so, ey, habe ich mir nochmal angehört, du hast voll recht, mega Platte, so, habe ich nicht richtig auf dem Schirm gehabt. Und das ist genau das Ding bei Helmet irgendwie, die Meantime war halt so ein Statement, Opener natürlich auch gleich der Titeltrack und so weiter und so fort, den Song kennt fast jeder, sage ich jetzt mal, in unserem Alter zumindest, und ich glaube, dass die Platte natürlich dadurch, dass der kommerzielle Erfolg der Band damit begonnen hat, überschattet einfach die Existenz der Strap It On auf jeden Fall auch so ein bisschen. Und ich merke immer wieder, dass ich mit Leuten über die Platte spreche, die keine Ahnung haben über das oder sich mit dem Album einfach nicht auseinandergesetzt haben. Was ein Fehler ist, den aber ja jeder korrigieren kann, jederzeit.
Witzigerweise, witzig wie wir sind, total unwitzig, haben wir die Band gerne auch mal Helmut genannt. Und jetzt halte ich fest, laut Wikipedia oder irgendwelchen anderen Sachen, die ich gelesen habe, geht der Name tatsächlich auf den deutschen Namen Helmut zurück.
Ja.
Weil eine Freundin aus dem Bandumfeld wohl den Namen Helmut empfohlen hat und sie das damals nicht gepeilt haben und dachten, es ist Helmut gemeint, und so kam der Name zustande. Leider, leider, leider war es nicht Helmut, also mir würde die Band noch besser gefallen, würde sie Helmut heißen.
Ja, mir würde die Band nur noch besser gefallen, wenn sie Helm heißen würde. Also richtig.
Ja, siehst du, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Wir können nicht immer das kriegen, was wir gerne wollen. Deswegen müssen wir uns weiter mit Helmut begnügen. Lass uns direkt einsteigen. Das Cover von der Strap It On, sehr scheiße.
Ja, das ist ziemlich random.
Das ist richtig, also random ist noch sehr wirklich, also großzügig. Das ist so richtig wie so ein paar 15-Jährige, wir brauchen irgendwie ein Cover. Was soll denn das eigentlich sein? Also so ein Cover, an dem man vorbeiläuft, was man einmal anguckt und für immer vergisst. Also das muss man ganz klar, wie kann so eine geile Platte so ein schwaches Cover haben?
Was man aber sagen muss, Hanno, dass das so eine Ästhetik ist, dieses Cover, die man in den letzten Jahren immer mal wieder jetzt auch auf so Hardcore-Plattencover gesehen hat, dieses 90er-Revival, was ja auch ästhetischen Einfluss hat, hat schon dafür gesorgt, dass es manchmal jetzt auch Cover-Artworks gibt, die wieder so ein bisschen in diese Richtung geht. Aber ja, die Farbkombination ist schon nicht so richtig geil. Es ist schwer zu deuten, was man genau da sieht. Sieht irgendwie aus wie, könnte irgend so ein SM-Equipment sein. S&M.
Beides sogar.
S&M und SM-Equipment sein.
MS
auch. Who knows? MS Paint, aber ja, ich weiß, mit MS Paint wurde das Cover auf jeden Fall gemacht, so viel kann man wohl sagen.
So sieht es nämlich aus, ganz genau. Aber ist auch völlig egal, denn die Platte ist sehr, sehr, sehr geil. Aufgenommen, keine Ahnung, wann? 1990, glaube ich, ja, wenn ich mich nicht täusche.
Aufgenommen und veröffentlicht 1990, ja, es ging fix.
Und zwar erst über ein kleines Indie-Label namens, like, oh, jetzt Amphetamine Reptile oder
yes,
wie hieß
es? Genau, die? Genau.
Ganz genau. Und dann später von Interscope ein- beziehungsweise weggekauft, wie das in den 90er Jahren sehr, sehr oft passierte. Hast du, ja, irgendwie, also so richtig viel Info?
Ey.
Das ist die erste Platte?
Es gibt extrem wenig Info. Die Platte hat dann überraschend 40.000 Einheiten verkauft und
erst später, 1995, waren sie bei 40.000 und am Anfang beim ersten Check 92 waren sie so bei 10 oder 20.
Ja.
Und trotzdem für eine absolute Untergrundplatte, genau wie heute, ein totaler Erfolg. Die Platte hat $2.500 gekostet zu machen. Produziert von Wharton Tears, der auch Dinosaur Jr. und Sonic Youth und so gemacht hat. Das erschließt sich, wenn man sich die Platte wirklich öfters gibt, in der Soundästhetik meiner Meinung nach sehr. Ich glaube, um die 30 Minuten, immer total geil. Kurze Platte ist das neue lange Platte. Also ich bin ein riesiger Fan davon. Also das ganze Ding. Absolut Killer-Platte. Lass uns mal kurz über den Sound reden. Wie würdest du den Sound der Platte charakterisieren?
Der Sound ist organisch, roh. Der Sound variiert auch viel. Also ich hatte, bevor ich mich mit der Geschichte der Platte auseinandergesetzt habe, die Vermutung, dass das eventuell eine Compilation aus verschiedenen Recording-Sessions ist, weil der Mix ja doch immer mal wieder anders klingt. Du hast Songs, die wirken lauter und leiser, aber das ist so eine Sache, selbst auf der Betty zum Beispiel, komme ich später zu, gibt es so Momente, wo es diese Mix-Spielereien gibt, wo Songs einfach jeweils eine andere Soundästhetik haben. Von daher kann das auch sein, dass die Band das in der Ära einfach auch so ein bisschen forciert hat, dass die für jeden Song so ein bisschen ihren individuellen Sound haben wollten und andere Instrumente in den Vordergrund stellen wollten. Und das ist auf jeden Fall eine Sache. Ansonsten sperrig, clanky irgendwie zum Teil, aber sehr geil.
Meine Erklärung für das, was du gerade beschrieben hast mit den Soundunterschieden auf der Platte, ist eher eine andere. Das gibt es auf Debüts echt oft. Und zwar, dass man mit dem Geld haushalten musste, was man hatte und oft zu unterschiedlichen Zeitpunkten ins Studio konnte, musste oder sollte und da Zeit gefunden hat, um irgendwie Recording-Fenster. Und natürlich hast du altes analoges Equipment, du musstest auf Mikrofone neu aufstellen, die Amps hast du verstellt in der Zwischenzeit, irgendwie so andere Sachen stehen im Recording-Raum. So Kleinigkeiten können großen Unterschied machen auf die Gesamtästhetik des Sounds.
Ich habe früher das immer gehasst, wenn Platten keinen konsistenten Sound hatten. Also gehasst.
Ich finde das bis heute auch, ich finde das bis heute manchmal total interessant, aber oft auch total scheiße.
Mittlerweile muss ich sagen, stört das mich überhaupt nicht mehr. Ich bin so unfassbar gelangweilt von perfekten Produktionen. Und solange das nicht völlig auseinanderdriftet, ja, so, finde ich, ist auf jeden Fall völlig erträglich. Ist auf der Strap It On auf jeden Fall trotzdem homogen genug, aber man muss schon sagen, ein Song wie Bad Mood zum Beispiel, der sehr bullig klingt, im Vergleich dann zu diesem metallischen, spacigen Sinatra, ja, die Soundunterschiede sind schon da auf jeden Fall, aber ich finde trotzdem, dass es irgendwie harmoniert miteinander. Kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen.
Ich finde den Sound auch so als Erste, was ich gedacht habe. Ich denke als Erstes so an Sachen, die ich mit Helmut überhaupt nicht assoziiert hatte. Und zwar halt, so wie du auch schon gesagt hast, sehr Garage-Rock-mäßig. Mhm. Sehr dreckig, gefährlich, bisschen abgenutztes Wort, aber es ist wirklich so. Ich habe oft an Fugazi denken müssen, was so die Soundästhetik betrifft, eine Band, die ich sehr schätze.
Ja, so diese Schrammelmomente, ne? So ein bisschen.
Mega.
Ja.
Sehr, sehr live, nicht jammig. Also die Leute, es wird jetzt nicht gejammt, sondern es wird jetzt nicht vom roten Faden des Songs abgewichen, aber es ist schon sehr live. Beide Gitarren machen komplett ihr eigenes Ding, sehr breit. Es gibt nicht wie auf späteren Platten diese fetten, bulligen Doppelungen, sondern die Gitarren machen links, rechts komplett unterschiedliche Dinge teilweise. Das wirst dann aber hier, klingt es trotzdem mega fett, weil alles so geil ineinander greift. Muss man aber auch sagen, die Kompositionen von Page Hamilton sind natürlich aber auch Hammer. Der Typ hat in New York Master in Jazzgitarre sich erspielt. Muss man nicht weiter drüber reden. Was mir auffällt, wir haben über diese hohe skripitische Snare, ich habe mir dann direkt nochmal die Trouble Gum von Therapy heute angehört. Immer noch absolut Ohren-Aids für mich. Aber in diesem Kontext von Helmet ist es tatsächlich eine der ganz wenigen Bands, wo ich es wirklich geil finde, weil es nicht übertrieben ist, sondern die ist einfach nur so wie so ein Gunshot. So völlig eklig laut. Also total geil, nicht übertrieben. Auch die Kick ist sehr interessant. Das hört man, glaube ich, irgendwie beim zweiten Song Root. Da ist die Kick so mega gegated. Das klingt wie so ein Sample, wie so ein Groove-Uhrwerk, wie ein Drumcomputer. Total geil. Was mir auffällt insgesamt bei dem Sound, abgesehen davon, dass er bei jedem Song immer so ein bisschen unterschiedlich ist, ist die Gitarren, und da hat Helmet sowieso eine Latenz, eine Tendenz zu sowas zu machen, aber bei der Strap It On ganz besonders, die sind hier und da echt richtig muffig. Da fehlt so High-End total, finde ich. Also sie sind sehr, sehr, nicht matschig, aber so muffig, irgendwie als würde da so eine Wolldecke drüber liegen.
Ich habe das Gefühl, dass das ist so ein bisschen so dieser Vibe, dass man unbedingt einen sehr, sehr bulligen Sound wollte. Man wollte Low-End irgendwie, und dass es schiebt und stampft, mehr als unbedingt Brillanz zu erzeugen. So, ne? Und ich glaube, dass das auf jeden Fall sehr, also wie du schon sagst, es ist ja auch, es zieht sich ja so ein bisschen auch durch Helmets Karriere, der Sound, so, ja. Den hört man ja auch auf der Meantime und auf der Betty zum Teil noch, diese Gitarrenästhetik. Von daher, es gehört zum guten Ton, würde ich sagen.
Wie vergleichst du den Sound mit der Betty?
Ich sag mal so, der Sound, der auf der Betty, ich finde, man erkennt die DNA noch, Unbedingt. Ja, aber es ist alles aufgeräumt. Ja, es ist alles, was an der Strap-It-On messy, dirty und eben, ja, wie du schon sagst, so Garage-Rock-mäßig ist, so, das ist alles aufgeräumt, aufgeräumter und cleaner auf jeden Fall.
Ganz kurz, ja. Ich finde, es gibt aber auch so Momente, zum Beispiel bei Biscuits for Smut oder so, da gibt es am Ende noch so ein richtig geiles Chaos-Gitarren-Solo.
Ja.
Das klingt schon sehr wie von der Strap It On und irgendwie bei einem Song wie Tick oder so wird es am Ende auch extrem noisig, experimentell. Das sind dann auch noch wieder so Cross-References. Das finde ich auf jeden Fall auch so, dass man schon, wie du sagst, es ist dieselbe DNA, aber sie ist schon deutlich mehr produziert.
Definitiv auch am Ende von Street Crab und Vaccination auf der Betty. Auch da wird die Band heavier und so ein bisschen schrammliger irgendwie. Also die packen das schon immer mal auch nochmal aus, so diesen Vibe. Aber ja, also Sound finde ich
clean.
Bei der Betty im Vergleich auf jeden Fall clean.
Ich finde, dass mit der Snare ist mir dann, diese hochgetunte Snare, ist mir auf der Betty dann schon so ein ganz bisschen zu viel. Das ist denn, weil das halt auch so clean produziert ist, die knallt dann nicht so raus wie so ein Gunshot, sondern die ist dann halt auch sehr, die Drums sehr sauber produziert. Die Vocals sind deutlich gemäßigter, die ganze, das war eigentlich für mich der größte Überraschungsmoment damals bei dir im Auto schon bei der Strap It On, wie die Vocals abgehen. Das macht es ja total geil, also richtig räudig teilweise, weil ich kannte es eben nur von der Betty, dass die Vocals sehr gemäßigt sind teilweise. Also gerade bei so Songs irgendwie, also ich glaube, Speechless, glaube ich, einer der letzten Songs, da sind die Vocals ja richtig poppig, easy fast. Sowas gibt es halt auf der Strap It On überhaupt nicht. Was ich an der Betty geiler finde, soundmäßig, als auf der Strap It On, ist ganz klar der Bass-Sound. Der Bass-Sound ist killer.
Auf jeden.
Wie man natürlich bei dem sehr, sehr bekannten Milktoast-Song hört, aber da kommen wir später. Lass uns ein bisschen durch die Songs durchgehen, wie auf zum jeden. Beispiel bei der Strap It On.
Also für mich kann ich ganz klar sagen, dass die ersten zwei Drittel der Platte mich komplett abholen. Jeder einzelne Song. Repetition, Root, Bad Mood sticht für mich noch ein bisschen mehr raus, weil der so bullig klingt und noch asozial. Die Riffs sind ein bisschen abgehackter gespielt, die Vocals extra aggro irgendwie so. Aber auch Sinatra, der dann so ein bisschen experimenteller und noise-rockiger ist und der, schätze ich mal, ist einer der Songs, der dich so ein bisschen an Fugazi erinnert vielleicht.
Unbedingt.
Ja, okay, genau. Den finde ich auch mega gut.
Eine Kakophonie in Moll.
Ja, FBLA und Blacktop, also wirklich von Repetition bis einschließlich Blacktop, für mich safe, unfuckwithable, die Platte. Gleiches geht auch für den Closer, Murder heißt, der ist auch nochmal so ein richtiger, so eine Noise-Rock-Eskapade. Einzig Distracted und Make Room, beides gute Songs, zeigen aber auf jeden Fall schon so ein bisschen den Weg in die Zukunft von Helmet.
Witzigerweise habe ich mir genau das aufgeschrieben zu dem Song. Also für mich, ich war auch so die ersten zwei Drittel absoluter Wahnsinn. Und dann kommt für mich so eine kurze Schwächephase und ich inkludiere da in diesen Dreier Blacktop schon mit rein. Für mich sind die Songs Blacktop, Distracted und Make Room so die Songs, die mich am wenigsten abholen. Aber bei Blacktop steht bei mir zum Beispiel auch, erinnert am meisten an spätere Helmet. Sehr eingängig, sehr simpel und halt natürlich dieses ganze Drop-D-Tuning. Ja. Ding nochmal absolut perfektioniert. So, man muss sagen, so, ey, Drop-D-Tuning, die Entdeckung von Drop-D-Tuning ist für mich ultra wichtig gewesen und Page Hamilton wird da immer einer als der Vorreiter auch gefeiert, der diese Riff-Ästhetik, die man halt mit dem Drop-D-Tuning machen kann, halt auch irgendwie mit etabliert hat und ich finde, das hört man bei dem Song Blacktop ganz, ganz, also das ist die komplette Gitarrenspiel-DNA von diesem Typen in einem Song. Witzigerweise habe ich in so einem Rick-Rundown gesehen, so von 2024, da komme ich später auch noch drauf. Alle Songs, die sie damals in Drop-D gespielt haben, spielen sie mittlerweile auch in Drop-C, damit sie noch bulliger und heftiger kommen.
Ja, was mir an Blacktop, ich mag Blacktop trotzdem extrem gerne, und ich glaube, witzigerweise ist das fast wegen diesem einen kleinen Schlenker, den die immer in die Strophe einbauen, wo die diesen einen Takt verlängern irgendwie. Das
peile ich natürlich überhaupt nicht. Du warst bei War from a Heart's Mouth, du kennst sowas. Du bist auch Jazz-Gitarrist, Alter.
Ja, ja.
Aber ich kling dann aus, Alter. Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde das auch oft interessant und ich finde diese Taktverschiebung kann ich mir auch am ehesten bei Helmet geben. Ansonsten stehe ich da nie irgendwie drauf. So, aber bei Helmet, die machen das so derbe geschickt, dass man das manchmal gar nicht merkt, dass das kein Viervierteltakt ist.
Ja, aber das Ding ist halt, dass das nicht die Eingängigkeit des Songs irgendwie beeinflusst, sondern
ja, genau.
Es ist halt Es ist einfach nur so ein kleiner Schlenker drin irgendwie. Finde ich, es war einfach ein cooles Detail in einem Song, der so simpel und primitiv ist irgendwie. Und das macht für mich tatsächlich wahrscheinlich die Hälfte des Reizes des Songs. Es ist einfach so ein kleines Detail, was ich so geschmackvoll finde, dass mir der Song auch gut reingeht. Aber ja, also Distracted und Make Room sind für mich so die beiden Songs, die mich dann nicht komplett abholen. Finde ich okay. Könnten musikalisch auf der Meantime oder vielleicht sogar auf der Betty landen, vom Grundvibe her. Aber Murder ist ja wirklich nochmal ein richtiger...
Übergeil.
Alter.
Lass uns nochmal kurz bei Distracted bleiben. Für mich ist es der schwächste Song der Platte. Mhm. Viel mehr habe ich mir da auch gar nicht so aufgeschrieben. Make Room geht so mit so einem Melvins-mäßigen Anfangsriff los, was ich eigentlich ganz geil finde. Nutzt sich aber schnell ab. Ist aber witzig, die erste Tour... die Melvins je gemacht haben, war als Opener für die Melvins auch, die Helmet je gemacht haben, als Opener für die Melvins. Hört man so ein bisschen diese Cross-Referenzen daraus. Ja, wie gesagt, Blacktop, Distracted, Make Room, für mich die drei schwächsten Songs der Platte. Das bringt mich auf eine Frage, die ganz unabhängig irgendwie interessant sein könnte von diesen Platten, Simon. Wie viel Zeit bei einer Platte von W-Farm oder auch von Nightmare verbringst du damit eine geile Tracklist auf die Beine zu stellen? Weil mir fällt hier auf, also so viele Platten haben immer genau so im letzten Drittel immer so deutliche Hänger. So, weißt du, ich glaube, ja, das passiert einfach oft. Wie macht man eine Tracklist richtig geil?
Ich finde, das ist ein extrem fairer Punkt. Ich erinnere mich noch, als wir mit W-Farm die MMX geschrieben haben, da gibt es so ein mehr oder weniger Titeltrack, der heißt dann Recluse MMX und der, den haben wir fast komplett ans Ende der Platte geschoben, weil wir einfach wollten, dass irgendwie so ein Song, der sich eigentlich als Opener angeboten hätte oder der so ein bisschen vielleicht die Hymne des Albums ist, dass man sowas ein bisschen später abfeuert, damit man nicht das ganze Pulver verschießt vorne. Ich finde, dass es auf jeden Fall immer eine große Herausforderung ist, eine richtig geile Tracklist zusammenzubauen und ich verbringe damit auf jeden Fall extrem viel Zeit. Bei Nightmare zuletzt zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass es so drei Songs gab, bei denen ich dynamische Gleichheiten festgestellt habe im ersten Drittel des Songs irgendwie, wo ich mir dann gesagt habe, so okay, ich will die Songs auseinanderziehen, damit sich da nicht so eine Routine einstellt, so weißt du, ich meine, also das ist immer, aber es ist leichter gesagt als getan, das ist nicht immer einfach.
Ich weiß, dass es bei der neuen Manta-Platte auch voll krampfig war mit der Setlist, das war völlig schwierig, mittlerweile man selber, aber natürlich auch die Fans, die akzeptieren das denn meistens einfach als das, was man ist, aber man selber, das wirst du kennen, stirbt wochenlang 1000 Tode, auch aus Angst, einen Fehler zu machen, weil man ja wirklich sowas Schönes, Geiles kreiert hat, seine neue Mona Lisa, und man hat total Angst, dass man die, wenn man die irgendwie so zerstückelt und die nicht in der richtigen Reihenfolge kommt, dass man da halt auch, also es ist auch eine beschissene Tracklist, ist gefährlich, das ist Slippery Slope. ich finde, wenn die Tracklist von einer eigentlich starken Platte mit guten Songs nicht gut durchdacht ist, man fickt sich da selber doch amtlich mit ins Knie.
Interessanterweise haben wir ja unser letztes Album auch nochmal als Alternativmix rausgebracht und da haben wir auch die Tracklist umgestellt und da gab es einige Leute, die dann kommentiert haben, dass sie die neue Tracklist besser finden. Fand ich nicht. Ich habe mich mit der Alternativ-Tracklist noch viel mehr abgequält als mit der ersten. Weil wenn man sich erstmal für was entschieden hat, wo man sagt so, ey, jetzt ist der Flow für mich eigentlich so gut wie irgend möglich. Und dann sagt man sich, okay, jetzt muss ich das alles nochmal rearrangieren. Es muss auf zwei Vinylseiten passen. Du willst einen geilen Flow haben, du willst aber auch eine etwas andere Dynamik für den Hörer erzeugen, damit das nicht irgendwie die gleiche Experience wie vorher ist. Alter, ich habe mich so schwer damit getan, aber es gab gutes Feedback. Ey, what do I know?
Lass uns nochmal kurz durch die Songs gehen. Der Opener, Repetition. Mhm. Gefällt dir der Track? Wahrscheinlich, ja. Hast du ja schon gesagt. Er ist für mich auch einer der stärksten Songs der Platte. Was mir grundsätzlich bei der Strapadon auffällt, noch mehr als bei der Betty und was ich bei Helmet immer gar nicht gedacht hat, dass das eine totale Gitarren-Solo-Band ist. Mhm. Das war mir immer überhaupt nicht bewusst, aber es gibt fast in jedem Track ein Gitarren-Solo und zwar fantastische Solos. Das fängt bei Repetition gleich an mit dem Solo-Sound. Also das ist wirklich, ich würde mich nicht wundern, wenn das wirklich in einer Halle aufgenommen wurde, dass das wirklich ein echter organischer Hall-Sound ist. Denn dieser Sound ist so derbe unique, das gefällt mir echt extrem gut. Und später also in Root, im zweiten Song, wie gesagt, es gibt diesen Drum-Computer-mäßiges Intro, also das Drumming auf der Platte, bei Helmet.
Unnormal.
Immer, kannst du eine Uhr nachstellen, ne?
Auf jeden Fall.
Viel zu krass. Vocals richtig räudig, geil, punkig und dann halt auch wieder bei Root ein total krankes Gitarrensolo, was dann so später, also die erste Hälfte von dem Gitarrensolo, so ein richtig geiles, dissonantes Noise-Rock-Solo und dann wird es aber so ein richtig gefälliges, fast ganzen Roses-mäßiges Rock-Solo, was aber völlig unpeinlich ist. Wie ist deine Haltung grundsätzlich zu Gitarrensolos?
Ich bin grundsätzlich nicht unaufgeschlossen, aber es ist oft, ich habe das Gefühl, dass es ein ganz schmaler Grat ist zwischen dem, was du jetzt hier bei Helmet beschreibst, wo das so irgendwie zum Vibe des Songs noch, gerade in dem Song, es ist ein gutes Beispiel, ne? Es fängt an, wie du schon sagtest, dissonant und sperrig und anstrengend und löst sich dann so ein bisschen auf. Also du hast sozusagen, du hast halt eine musikalische Auflösung dann irgendwie und das Solo macht quasi beides, was ja total cool ist. Macht erst den Song noch ätzender und härter irgendwie und dann löst es ihn auf. Ich finde es schwierig, wenn Gitarrensoli so klingen, als wenn in einem Song einfach Platz gemacht wird, damit der Gitarrist abwichsen kann. So, ja, das ist dann.
Bin ich bei dir.
Ja, und das passiert halt, also gerade im Metal sehr, sehr oft. Und ey, wenn man 30 Jahre Metal hört, wie wir, kann einen auch kein noch so technisch anspruchsvolles Solo von einem Gitarristen in irgendeiner obertechnischen Metalband flashen, so, ja. Also für mich ist es so, entweder ein Solo hat ein Vibe irgendwie oder transportiert den Vibe oder enhanced den sozusagen oder lieber rauslassen, so.
Ich bin bei dir. Ich bin grundsätzlich auch, also es gibt für mich gerade so im popkulturellen Segment, also oder der, also das Gitarrensolo als solches ist für mich schon wichtig, was so moderne oder wenn man die letzten 50 Jahre als modern bezeichnen will, was so moderne Musik betrifft. Aber Gitarrensolos machen mir eher so bei anderer Musik Freude, aber so in harter Musik hat mich das wirklich fast nie interessiert. So, hast du so ein Gitarrensolo, wo du sagst, ey, da schmelze ich, das finde ich wirklich unglaublich geil, also jetzt auch im Nicht-Metal-Bereich?
Witzigerweise fand ich zum Beispiel das Gitarrensolo in This Love von Pantera immer ziemlich geil.
Ja, ist auch stark.
Das ist zum, ne, also es gibt schon, in so Balladen sind eigentlich Gitarrensoli ziemlich cool oft. Ja, wenn die so ein bisschen schmalzig sind, ja, Guns N' Roses kannst du natürlich auch ein bisschen.
Love Hurts, ne? Nazareth, Alter, wahnsinnig. Mit dem Ebo gespielt. Mein Lieblingssolo, ich weiß, das ist Common Sense, wird auch immer wieder unter die besten Gitarrensolos aller Zeiten gewählt, ist definitiv das Solo aus Comfortably Numb von Pink Floyd. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Und natürlich Hotel California von den Eagles, ein so derbe, krasser Song. Stehe ich sehr dran.
Ansonsten, bei welcher Band mir das immer tatsächlich extrem gut gefallen hat, ist Meshuggah, weil der Gitarrist, die Soli, die der spielt, sind halt so auch super dissonantes Getappe irgendwie. Das ist überhaupt nicht dazu da, um irgendwas Schönes, Harmonisches in den Song zu packen, sondern klingt eigentlich eher immer so desorientierend und Sci-Fi-mäßig und abgefuckt. Der ist sehr inspiriert gewesen von dem Jazz-Gitarristen Alan Holdsworth, der auch abgefahrenes Zeug gemacht hat auf der Gitarre. Feier ich bei Meshuggah die Soli tatsächlich ab, komplett.
Und da gebe ich dir grundsätzlich recht, für mich sind, ich mag Gitarrensolos auch, wenn sie, also ich mag Gitarrensolos, egal ob sie total räudig oder total geil, extravagant und groß ausladend sind, aber sie müssen irgendwie was zum Charakter, zu der Stimmung des Songs beitragen und nicht einfach nur so, und jetzt machen wir im letzten Viertel nochmal Platz für unseren tollen Gitarristen. Genau. Tastengott Philipp. Kommen wir zum nächsten Song, Bad Mood, das ist nämlich ein sehr geiles Beispiel. Der Song erinnert mich extrem an Nirvana.
Echt?
Okay. Ja, total. Alter, das Riffing ist sehr, sehr, das könnte auch auf der Bleach sein. Das klingt wie eine Moll-Version von dem Song Scoff. Auch von dem Drumbeat und so. Aber das meine ich als Kompliment. Also in keinster Weise abgekupfert oder sonst irgendwie was. Mega stumpf. Helmet können sich das erlauben. Und dann kommt das nämlich, deswegen komme ich wieder auf das Thema. Später kommt so ein richtig geiles Shredder-Gitarren-Solo. Und deswegen liebe ich auch die Kurt Cobain in Anführungsstrichen Solos so sehr, weil das so eine Mischung ist aus so Single-Notes, aber auch so dissonanten Schrottakkorden. So, ja. Wir haben das früher immer so als Teenager Shredder-Solo genannt, wo es in einem Live-Kontext, die nie auch gleich klingen, sondern es ist eigentlich egal, wo man da jetzt gerade hingreift, sondern es geht eher darum, irgendwie so eine bestimmte Stimmung irgendwie zu erschaffen und so Noise rauszulassen, anstatt so ein perfekt durchgetimtes und durchorchestriertes Gitarrensolo mit Single Notes hinzu.
Ich stehe auf sowas auch genau. Absolut, das ist.
Und das ist das Shredder-Solo bei Bad Mood ist einer für mich der Höhepunkte der Platte. Und die Vocals natürlich auch so geil. Nur Gekeife. Wunderbar. Ne,
also das, wir haben es jetzt schon mehrfach auch angedeutet, aber man muss es ganz klar sagen, für mich ist die Strap It On auch so geil, weil die Vocals in bis auf zwei Songs komplett nur aggro sind eigentlich. Oder zumindest, also in Sinatra ist es ja eher so ein bisschen so Spoken Word, was dann aber trotzdem sehr viel Grit hat irgendwie. In den meisten anderen Songs ist es echt so ein aggressives, asoziales Gebelle die ganze Zeit. Und das machen natürlich Helmet. Das kommt immer mal wieder in deren Sound vor, aber nicht so konsequent wie auf der Strap It On. So. Und ich glaube, für jeden, der die aggressiveren Helmet-Songs, so In the Meantime und so weiter, abfeiert und mit der Strap It On nicht vertraut ist, sollte unbedingt sich die Platte anhören, und zwar sofort so, weil ich glaube, das ist dann nochmal so der, könnte nochmal der zweite Frühling für euch werden mit der Band.
Ja, der Song Sinatra kommt ja auch direkt nach Bad Mood. Wie ich schon gesagt hatte, eine Kakophonie in Moll, hypnotisch, sehr, sehr Fugazi-mäßig.
Ja.
Weirdes Tuning, das ist nicht einfach ein einfaches Tuning, sondern das habe ich in einem Interview gelesen, Paige Hamilton hat da, wie gesagt, ist ausgebildeter Jazzgitarrist, der konnte eben diese geilen Klangwelten auch schaffen, indem er halt auch einfach so weirde Tunings einfach anbieten konnte, die man selber wahrscheinlich nicht kennt. Weißt du, wer mal ein Cover von Sinatra gemacht hat, Simon?
Ja, die Deftones.
Tada! Natürlich weißt du das. Mhm. Ich kenne es nicht. Du hast es sicherlich im Ohr, oder?
Ich habe es im Ohr und es ist auch ehrlich gesagt richtig geil produziert auch. Die haben dieses Cover mit einem sehr, sehr krachigen organischen Sound gemacht. Sehr viel Hall auf den Drums und die Drums klingen so richtig nach im Raum. Ja, es hat so ein bisschen fast Proberaum-Vibe. Für eine Band, die ja sonst gerade die Drumproduktion bei den Deftones ja sehr, einen sehr spezifischen Style auch, der ist bei dem Cover so ein bisschen umschifft worden und roher.
Es gibt den nächsten Song FBLA, sehr experimentell. Da ist was drin, was ich grundsätzlich sehr schätze, dass sich Gitarrenriffs und alleinstehende Drums immer abwechseln und sehr Helmet-mäßig die Vocals immer auf die Drums gesetzt werden. Erinnert einen natürlich immer sofort an so Sachen wie Prong. Frühe Prong, was ich persönlich total geil finde. So, ja, und da auch wieder so ein Shredder-Solo. Nirvana-eske Shredder-Solo am Ende, für mich der beste Moment. Unfassbarer Lead-Sound, aber auch der Vocal-Sound. Es wurde auch viel, ich glaube, ein Grund, warum die Songs auch alle irgendwie so ein bisschen unterschiedlich klingen, dass da bei der Hälfte der Songs auch ein unterschiedlicher Vocal-Sound ist. So, zum Beispiel hier haben die einen komplett anderen Vocal-Sound als in einem anderen Track, noch nie woanders gehört. Wie haben die das gemacht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Finde ich, könnten viel mehr Bands machen beim Vocal-Sound zwischen den Songs experimentieren.
Ja, fair call auf jeden Fall. Ja, ansonsten, du sagtest schon, Blacktop für dich jetzt nicht der Mega-Burner, ich mag den Song noch sehr und ey, zu Distracted und Make Room fällt mir wirklich relativ wenig ein, außer dass ich sagen kann, so okay, es sind Songs, die mich an Helmets Zukunft erinnern, die aufzeigen, wohin die Reise geht bei Helmet, aber sonst sind die für mich so ein bisschen die gehen unter für mich. Die gehen an mir vorbei, weil auf einmal die ganze Energie der Platte, das ist so ein, da entsteht so ein kurzes Vakuum in der Platte, wo die Energie rausgezogen wird, so ein bisschen.
Dafür aber der Rausschmeißer, Murder, neben Sinatra für mich der beste Song auf der Platte. Übergeil. Wieder Fugazi, Chaos, diese Noise-Gitarren, unfassbar. Auch so Jesus Lizard-Momente, auch ein weirdes Tuning. Total geil. Absoluter Wahnsinn.
Wo wir gerade bei weirden Tunings sind, wie gesagt, gestern Great Falls gesehen. Auch die benutzen weirde Tunings und profitieren davon.
Weißt du, was ich konnte nicht rausfinden, was Paige Hamilton für einen Rick gespielt hat zu der Zeit von der Strap It On. Null. Ich habe nichts rausgefunden. Das Einzige, was ich rausgefunden habe, ist dann sein aktuelles Gear, wie er 2024 tourt. Und zwar sein Hauptamp ist ein Fryette Pitbull. Kennst du den?
Ja, den kenne ich, ja.
Kannst du da was zu sagen? Ist mir völlig unbekannt.
Ich habe keine First-Hand-Experience mit dem Amp, aber Fryette Pitbull war vorher der VHT Pitbull.
Klingt auf jeden Fall bei seinem Rig-Rundown von Premier Guitars sehr, sehr geil, das Ding. Und auch seine doch sehr wenigen Pedale, die er jetzt mittlerweile nur noch benutzt. Und das ist das Geile, er benutzt einen Turbo Distortion DS2, mein Lieblingspedal aller Zeiten. Und ein Metal Zone, womit ich auch extrem viel gemacht habe. So die ganzen, also von den ersten drei Manta-Platten, alle Black Metal Lead Parts sind mit Metal Zone durch einen Deluxe Reverb gespielt worden. Und er hat einen Boss PS5 Pitch Shifter. Das sind halt auch so mit meinen Main-Pedale. So total, war extrem überrascht, das rauszufinden. Das hat mir natürlich sehr, sehr gut gefallen. ESP-Endorser bis heute hat, glaube ich, hat ein eigenes Signature-Modell. Gefällt mir natürlich, wie du dir vorstellen kannst, null.
Wir sprechen von der magentafarbenen, ja?
Ich glaube, das gab es in unterschiedlichen Farben.
Das gab eine Horizon mit einem Pointy.
Genau, Horizon heißt das Ding.
Genau, richtig. Es gab eine Horizon mit Pointy Headstock in Magenta und dann gab es eine Horizon mit dem sogenannten Cockstock in Silber.
Alles zum Kotzen.
Die
sieht fürchterlich aus.
Ich finde die in Magenta ultra geil. Ist eine ikonische Gitarre. Ich weiß gar nicht, ob man die damals überhaupt wirklich als Signature kaufen konnte. Ich glaube nicht, aber es gab vor 2, 3, 4 Jahren ein Limited Run seiner Horizon, seiner Magenta Horizon, den ich leider komplett verpasst habe. Ist mir komplett an mir vorbeigegangen, bin ich bis heute sehr traurig drüber.
Ja, für mich ist das so stellvertretend, das passt. Ich habe mir auch so Live-Shows von denen angeguckt, von Helmut, von Anfang der 90er, 94 und so. Also das ist jetzt nicht eine Band, die einen so durch ihre Live-Präsenz komplett umhaut. Nö. Das muss man auch sagen. Es ist sehr nerdig. Stehen so Typen auch so unglaublicher Look mit so XXL-T-Shirts in so kurzen Skater-Shorts und so.
Ja, ja.
Und so. Also schon sehr, sehr stillos, muss man sagen.
Die Band,
aber es passt.
Die Band wollte auch anscheinend absichtlich überhaupt kein Rockstar-Image irgendwie. Das ist so ein.
Das haben sie geschafft, ja. Haben sie absolut gut hingekriegt. Richtig so Typen, die in der Loser-Ecke auf Partys in der Küche stehen.
Normies.
Und so empfinde ich halt auch seine Signature-Gitarre. Für mich absolut Vanilla, nothing to write home about. Aber ich weiß natürlich, dass da die Geschmäcker auseinandergehen. Aber das ist für mich so, wenn wir so, ey, mach eine Gitarre, die keinem wehtut, ja, dann machen wir die so. So ein bisschen modern, egal, don't get me started. Wie findest du, hast du Höhepunkte für dich auf der Betty im Vergleich zu Strapidon?
Ja, habe ich. Vorneweg.
Moment, ich möchte, genau, vorneweg. Sag du erst, was du vorneweg sagen willst.
Genau, Disclaimer kann ich schon mal sagen. Natürlich ist der Anteil an aggressiven Vocals auf der Platte extrem runtergeschraubt. Und meine Lieblingsmomente bei Helmet, ja, sind natürlich von der Ästhetik der Strap It On dominiert, aber auch auf der Meantime sowie auf der Betty gefallen mir die Songs, die so ein bisschen Agro-Vocals haben, immer besser, weil nämlich ich finde, dass seine Agro-Stimme in der Hinsicht unique ist, dass er nicht einfach schreit, ja, das ist nicht so eine Technik, sondern der du hast das Gefühl, der brüllt einfach jemanden an, der brüllt dich an, so, ja, das ist gar nicht so, ich bin jetzt mal hier der krasse Metal-Sänger, sondern der brüllt einfach irgendwie organisch raus, so, und das finde ich, hat so eine extrem ehrliche, authentische Aggression irgendwie, und da stehe ich sehr drauf. Hört man auszugsweise auf jeden Fall, zum Beispiel bei Tick auf der Platte, ja, den finde ich sehr geil. Ansonsten sind meine Highlights, Wilma's Rainbow, finde ich, ist ein guter Opener. Mir gefällt auch der Gesang trotzdem irgendwie gut. I Know, mega geil. Vocals natürlich auch wieder ein bisschen aggressiver. Und wie geil riesengroß die Bassdrum im Intro klingt. Ne?
Ich finde, das ist eine schlechte Position. Stichwort wieder Tracklisting, den als zweiten Song. Funktioniert bei mir überhaupt nicht.
Mag sein.
Der plätschert für mich zu lange für sich hin. Also ich finde es geil, dass der dass der nach einer Minute wird der so neusig und verfällt wieder in so einen geilen Groove. Ich finde, der zweite Song, Stichwort Tracklisting, auf jeder Platte ist der wichtigste Song auf einer Platte, ist Position 2, für mich persönlich. Und für mich hier völlig falsch gewählt mit I Know.
Ja, ist aber interessant, ne? Also ich verstehe absolut, was du meinst. Er nimmt so ein bisschen das Tempo raus, das entschleunigt übelst, aber ich finde...
Nach nur 3,5 Minuten Wilma's Rainbow.
Mhm. Aber ich finde, dass der Song eine interessante Intensität hat, die, lehne ich mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, zum Beispiel in einem Song wie Sinatra in Auszügen ähnlich ist. Und vielleicht habe ich so einen großen Softspot für Sinatra, dass ich dann I Know als zweiten Song auf der Betty auch gut akzeptieren kann.
Ein grundlegender Unterschied wird direkt mit dem Intro beziehungsweise mit dem Opener Wilma's Rainbow klargemacht für mich. Und zwar, die Riffs sind nochmal simplifizierter, in einem positiven Sinne. Die sind nochmal eingängiger gemacht worden. Unwiderstehlicher Drumgroove natürlich, also Wahnsinn, auch gleich bei dem ersten Song. Und die Gitarren sind hier mehr gedoppelt, sprich mehr unisono. Links und rechts, die Gitarren spielen viel öfter, viel mehr. Also gefühlt 80% der ganzen Platte spielen sie genau das Gleiche.
Ja.
Was ja auch geil ist und das macht diesen extrem fetten Groove halt auch noch fetter. Aber es fehlt natürlich da im Vergleich zu Strap It On dann so ein bisschen der Chaos-Anteil, dieses Unberechenbare.
Korrekt.
Die Vocal Harmonies bei Wilma's Rainbow auch sehr, sehr poppig. Man merkt sehr, dass das, also wie gesagt, die kam ja 94 raus, dass die extrem auf Silverchair auch abgefärbt hat. So, auch die Drumfills teilweise. Also Silverchair, ich meine, das waren ja Kinder. Mhm. Aber die haben sich, glaube ich, von Helmet sehr, sehr viel abgeguckt, wie man auf der Frogstomp und auch noch auf der Freakshow hören kann, wie ich finde. Und das meine ich durchaus positiv. Da, wie gesagt, I Know, der zweite Song, haben wir gerade drüber geredet, plätschert dann für mich auf Position 2 zu sehr vor sich hin. Biscuits for Smut, auch einer der Klassiker von der Platte, dritte Position, sehr, sehr weird. Extrem funky, so Funk-Gitar, Mixed Feelings. Also als ich die Platte das erste Mal jetzt wieder vor ein paar Tagen komplett durchgehört, hatte ich mir aufgeschrieben, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Vorgestern habe ich dann dahinter geschrieben, in Klammern, jetzt doch geil, Ausrufezeichen, weil irgendwie finde ich es dann doch gut, weil das halt auch gepaart mit so wieder so einem sehr strangen Vocal-Sound ist, gibt halt Primus-Vibes und ich bin ja jetzt unter die Primus-Jünger gegangen. Und später natürlich wieder ein geiles Chaos-Solo, was dann wieder die Brücke schlägt vom Vibe zu der Strap It On. Was hältst du von Biscuits for Smut?
Ich bin an den Song nicht so richtig rangekommen. Vielleicht habe ich ihn auch nicht oft genug gehört, im Gegensatz zu dir, dass ich an diesen Point of No Return komme, wo er auf einmal geil wird. Aber für mich, Begeisterung hätte sich in Grenzen.
Milk Toast Nummer 4, der bekannteste Track, die Single, war auf dem The Crow Soundtrack tatsächlich.
Ach was.
War richtig, richtig bekannt, auch ein absoluter Evergreen, Anfang der, also 94 bei MTV, war immer mein Favorit der ganzen Platte. Dieser Bass-Groove, diese Prong-Vibes, diese distanzierten Vocals, die so klingen, als würde der Typ 2 Meter vom Mikro wegstehen, nur halt einfach mega laut singen. Und wenn sich da am Schluss der Beat noch verdoppelt, also für mich mit der perfekte Song der Platte.
Ja, ist auch für mich ein Highlight der Platte und finde ich auch, dass für den kommerzielleren Sound der Band, das eins der absoluten Highlights ist. Also einer der besten poppigeren Songs auf jeden Fall, die die Band je gemacht hat, weil der trotzdem eine Energie hat, die irgendwie, ja, der hat fast die Energie von teilweise den aggressiveren Songs und gleichzeitig ist er mega poppig. So. Also das ist schon ein ziemlich großer Wurf auf jeden Fall, die Nummer.
Die haben ja, man muss ja mit Helmut sagen, dass bei der Betty, spätestens bei der Betty, es wurde ja nicht nur so, hey, das können wir ganz besonders gut, sondern irgendwie bei manchen Songs wird halt auch so ganz klar, dass Wert darauf gelegt wurde, ihren ureigenen Signature-Stil, den sie ja definitiv erfunden haben oder mitgeprägt haben. Also ich finde, das wird zum Beispiel bei dem Song Street Crab ganz klar. Diese schleppenden Grooves, die aber immer völlig on point sind und dann die Riffs teilweise in komischen Takten um den Beat so rumgebaut, als würden sich die Gitarrenriffs so, als wären die Gitarrenriffs um den Drumbeat geschrieben worden, so. Und wenn man das dann irgendwie mit diesem Wechsel zwischen Gitarrenriff, dann wieder Vocals, Gitarrenriff, wieder Vocals, das ist für mich ein ganz klar eigener Style, den nur in dieser Form Helmet zu der Zeit so fett gemacht haben. Und ich glaube, spätestens bei der Betty ist dieser Style halt ganz klar als Signature-Style etabliert worden. Und ich finde, bei Songs wie Street Crab hört man das ganz besonders raus.
Street Crab auch wieder ein gutes Beispiel für einen Song, der zum Outro hin wieder ausufert. Und das finde ich immer sehr geil. Ist übrigens genauso auch bei Vaccination, dass du so manchmal im ersten Teil des Songs noch restrained hast irgendwie und das Gefühl, ne, du hast diese Sloan irgendwie Grooves und so weiter und so fort und der Gesang ist ja, wie soll ich sagen, auch gezügelter und dann hinten raus im Song auf einmal so wird wieder dieser Garage-Rock-Vibe ausgefahren und es wird schrammliger, so ein bisschen härter, leicht aggressiver und so weiter und so fort. Und das sind halt so die Momente, die bei mir auf der Betty auch oft für Versöhnung sorgen. So, wenn ich immer denke, so ja, okay, alles ganz nice, aber so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen zu gezügelt hier und da und dann lässt die Band aber richtig einen raus.
Es geht bei dem Song Clean genauso weiter. Mhm. Selbe Formel, Riff um den Groove rumgebaut, Vocals, Arrangement, die Phrasierung ist geil, weird, das ist auch geil. Das finde ich ist bei Helmet auch ein ureigener Stil, auch dass die Vocal-Phrasierung auch immer extrem weird ist, dass es nicht so irgendwie alles auf die 1, alles auf die 2, alles auf die 3, auf die 4, sondern alles ist irgendwie so komisch um den Beat, um die Riffs gebaut. So Sätze enden mittendrin und werden dann im nächsten Takt weitergeführt und so. Also schon sehr, sehr interessant.
Warum haben wir eigentlich Tick übersprungen?
Haben wir nicht. Wir haben zweimal schon über Tick gesprochen heute, aber können wir auch gerne nochmal sprechen. Wir haben auch Rollo übersprungen.
Was ist für, ja, ich habe mich natürlich zu Tick schon geäußert, warum ich ihn mag. Wie stehst du zu dem Song?
Ja, die Vocals sind halt geil, Akro, das hattest du ja auch schon gesagt. Der Drum Groove ist einer der besten Drum Grooves von Helmet ever, zum absoluten Niederknien. Auch hier, wenn man den jungen Drummer von Silverchair vor Augen hat, also viele Sachen hat der so eins zu eins übernommen. Und ufert am Ende eben geil experimentell aus. Also sehr, sehr starker Sound, Song nicht zu glatt. Für mich auch eins der Highlights auf der Platte.
Wunderbar, wunderbar.
Zu Rollo, der danach kommt, habe ich mir gar nichts aufgeschrieben.
Dito.
Weil der für mich völlig unwichtig ist, der Track. Also löst bei mir nichts aus. Street Crab Clean haben wir drüber gesprochen. Geht weiter mit Beautiful Love. Und dann wird es dann halt irgendwie echt strange.
Ja.
Du hörst... Entweder, ja, also ich habe da so ein bin da zwiegespalten. Wenn man der Welt unbedingt beweisen will, dass man kein Rockstar sein will, dann lass doch einfach irgendwie das weg. Aber ich, dann werden so Songs auf die Platte gezwungen, wie zum Beispiel Beautiful Love. Das fängt mit so richtig so Jazz-Gitarre an, relativ lange. Und später artet es in so ein neues Avantgarde-Stück aus. Cool. Aber braucht das wer? Wenn du Songs wie Wilma's Rainbow, Milktoast etc. ablieferst, steh doch einfach dazu, dass du deinen ureigenen Stil perfektioniert hast und dass der halt einfach auch massenkompatibel und tauglich gemacht wurde. Warum machst du da nicht auch ein 35-Minuten-Album draus, sondern und da kommt später noch mehr solche Scheiße drauf, die ich nicht verstehe, also für mich unnötig. Ist geil, haben wir verstanden, du bist ein Jazzmaster, bringt bei mir nichts. Danach kommt geiler Speechless, das ist für mich einer der besten Songs auf der Platte. Ja. Extrem poppig, aber geil.
Habe ich mir auch aufgeschrieben als Highlight. Es gibt da so ein paar Songs. Ich finde Speechless overrated und da zum Teil auch I Know sind so Songs, wo das Tempo so ein bisschen zurückgenommen ist irgendwie. Und ich finde, dass die das schaffen in dem Moment auch in diesen Momenten, auch wenn die Vocals ein bisschen poppiger sind, durch dieses zurückgenommene Tempo wirken die so ein bisschen heavier und haben dadurch so einen extra Drama-Faktor irgendwie. Und das ist so ein bisschen so eine Stärke von den poppigeren Songs, die eben dieses zurückgenommene Tempo haben.
Und halt auch wieder geiles Shredder-Solo hier in Speechless. Mhm. Dann geht's weiter, The Silver Hawaiian. Ja. Das ist genauso wieder so, okay, wir wollen jetzt total weirden Stuff machen, aber warum machen wir das? Erinnert mich an Butthole Surfers. Aber Butthole Surfers, die ganze Band basiert auf weirdem Stuff. Seit der ersten Platte, es geht nur darum, möglichst komische Dinge zu machen. Ich verstehe es einfach nicht. So, die Platte hat 14 Songs, die wäre auch sehr, sehr, sehr gut mit nur 10 Tracks klargekommen. Und das ist halt so ein Statement. Ja, du zwingst entweder diese Kakophonien, diese Antithese, zwingst du auf die Platte, um allen zu zeigen, dass du ja gar kein Rockstar bist und kein Popstar sein will, ist ja alles schön und gut, aber du machst damit leider auch eine geile Platte kaputt. So, werden uns die Leute wahrscheinlich wieder ordentlich in die Kommentare kotzen, ey, es gehört dazu, kann sein, ihr könnt eure Meinung haben. Ich finde, es hat keinerlei Mehrwert. So weirder Stuff.
Ich finde tatsächlich, The Silver Hawaiian ist mit Abstand der schlechteste. Also er ist mit so einem Abstand, weil ich das Gefühl habe, dass das so ein Joke ist irgendwie. Mich erinnert das so ganz entfernt an Lowrider von War. Ja, das ist so aus irgendeinem Grund. Aber es ist so... Ich habe keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass das Humor von jemandem ist, der einfach nicht witzig ist.
Ja, so obnoxious, es nervt.
Mhm, genau.
Aber vielleicht ist es auch genau das, was die Band damals wollte, dass Idioten wie wir uns darüber aufregen. Das habt ihr geschafft, herzlichen Glückwunsch, Helmut.
Helmut.
Danach kommt noch ein Song, der heißt Overrated, guter Song, auch ein episches Solo. Also nochmal für mich, was ich aus der ganzen Helmut-Sache mit rausnehme, Helmet, absolut geile Solo-Band. Und hast du noch was zu Overrated zu sagen?
Nicht viel, habe ich aufgeschrieben. Mein einziger Kommentar ist wohlwollend. Ja, es ist so.
Wohlwollend. Das Solo ist schon extrem stark. Und dann geht's leider wieder weiter. Letzter Song, Sam Hell.
Ja.
Es geht los mit so einer komischen Blues-Gitarre. So eine. Und dann wieder so klingt wie so ein Butthole-Surfers-Kram. Bei Melvins ist sowas vielleicht geil auf ihren Platten. Das ist ja auch genauso das Ding. Melvins wollen auch immer so ganz besonders weird sein auf manchen ihren Platten. Und das finden dann alle auch immer total interessant. Aber am Ende des Tages keiner wirklich geil, habe ich das Gefühl. Bei Melvins kann man das noch durchwinken, weil die immer schon so drauf war. Aber gerade in Anbetracht dessen, dass zwei Drittel oder mindestens die Hälfte, wenn nicht noch mehr von der Betty halt extrem poppig MTV-Rock sind, was ja auch total geil ist. Verstehe ich diese Antithese nicht, aber vielleicht waren es junge Menschen, die halt einfach ein Statement machen wollten. Ich finde, die Platte leidet da extrem drunter und man hätte die Platte genauso in 30 Minuten abfrühstücken können wie die Strap It On mit nur Knallern drauf.
Ja, oder man hätte einfach noch ein paar härtere Songs dazu gepackt, wäre ja auch cool
oder
gewesen.
Oder so. Aber ich finde 14 Songs auf einer Platte sowieso schon so, Alter, hau mir ab.
Ja, ja, ist mir auch zu viel auf jeden Fall. Nee, geht mir genauso. Es ist so ein bisschen, und das ist natürlich auch so ein bisschen die Schwäche der Platte, dadurch, dass hinten raus viele von diesen Experimenten passieren, verliert man dann manchmal auch so ein bisschen den Bock, die Platte fertig zu hören.
Mega. Also hatten wir bei anderen Platten auch schon so, wenn ich finde, eine Platte muss mit einem Knall enden, wo du dich freust aufs Ende und nicht so, ja, den letzten Song kann ich eh skippen. Egal.
Ja.
Helmet, Strap It On, Kultklopper versus Helmet, Betty. Was nehmen wir mit nach Hause, Simon?
Was nehmen wir mit nach Hause? Eine Band, die auf jeden Fall eine sehr, sehr missachtete, mega geile Platte hat. So viel kann man sagen.
Heute zumindest im musikalischen Kontext muss man sogar von underrated sprechen. Mhm. Nicht nur von der ersten Platte, sondern ich höre Helmet als Cross-Referenz zu wenig heutzutage, dass Journalisten auf Helmet eingehen.
Ja, das mag sein. Moderne Band, die mich sehr an Helmet erinnert übrigens. Ich habe leider vergessen, welcher Song auf der Betty es war, der mich so daran erinnert hat, aber an die Band Turnstile stehe ich nicht besonders drauf, aber ich habe, das war richtig witzig, ich habe Turnstile mal in Florida live gesehen, als Sandy noch beim Orpheum irgendwie ihren Nebenjob hatte und ja, ich hatte die Band vorher auf Platte nie gehört und dann stand ich da und dachte die ganze Zeit, Alter, an irgendwas erinnert mich das, an irgendwas erinnert es mich und dann ist mir irgendwann aufgegangen, ja, okay, es erinnert mich extrem an Helmet, diese Start-Stop-Riffs und der Gesang, extremer Helmet-Einfluss, spricht aber keiner drüber aus irgendeinem Grund bei Turnstile.
Also, ich nehme mit nach Hause, dass ich genau wie viele andere lange, lange, lange auf dem Debütalbum, um das Debütalbum geschlafen habe. Für mich eine der Entdeckungen der letzten Jahre, Strap It On von Helmet.
Freut mich.
Ich nehme damit nach Hause, dass die Betty geil ist, aber wahrscheinlich für mich auch in Zukunft eine Platte ist, die ich gut kenne, aber nicht oft aufgelegt werden wird. Das wird mit der Strap It On anders sein. Insgesamt bin ich aber durch die Auseinandersetzung mit Helmet nochmal aufgefallen, dass ich glaube, ich bin Fan. Ich glaube, so weit kann man gehen. Ich glaube, ich bin Helmet-Fan. Und ich glaube, das war ich bis vor ein paar Monaten nicht wirklich. Aber ich glaube, ich bin jetzt Helmet-Fan.
Geil. Das ist doch schön zu hören, Hanno. Ich bin großer Helmet-Fan.
Das freut mich.
Ja.
Simon, ich bedanke mich für diese geile Folge, für die geile Platte, die du empfohlen hast. Haut es in die Kommentare, was bei euch Helmet-mäßig abgeht, welche Helmet-Platte ihr am besten findet, die Strap It On versus die Betty oder welche eure Lieblingsplatte von Helmet oder Helm ist. Ja, kloppt es in die Kommentare, ihr wisst, wie es geht. Simon, wir sehen uns später. Danke für deine Zeit.
Hau rein.
Tschüss.
Ciao. Serve one master, that is destruction.